Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch Hosea.
Und der Herr Jesus wird dann zurückkehren und diese Heere vernichten. Ich lese aus Offenbarung 16. Wie es alle aufgeschlagen haben, kann ich noch erklären. Wenn der Westen nämlich seine Truppen verschieben muss in den Nahen Osten, dann müssen die Kriegsschiffe vom Mittelmeer her in den großen Hafen nach Haifa. Dort ist der israelische Militärhafen heute, der große. Und im Hinterland ist Harmagedon. Also ideal, ja? Und wenn man auf dem Karmel oben steht, bei Muchraka, hat man einen schönen Blick in die Harmagedon-Ebene, in die Ebene Israel, und sieht dort einen der größten Militärflughäfen Israels. Mit Pisten in alle vier Richtungen. Also auch die Flugzeuge, wenn die aus dem Westen verschoben werden nach Israel, die können dort ideal in Harmagedon landen und aufkreuzen. Offenbarung 16, Vers 13. Und ich sah aus dem Mund des Drachen, das ist der Satan, und aus dem Mund des Tieres, das ist der kommende Diktator über das neue Europa, und aus dem Mund des falschen Propheten, das ist der Antichristen Israel, drei unreine Geister kommen, wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises, griechisch Oikumene, das ist der Fachausdruck für das römische Gebiet, das Gebiet des römischen Reiches, ausgehen, sie zu versammeln zu dem Krieg eines großen Tages Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Da wird dann Jesus Christus erscheinen, nach Offenbarung 17, 14, zum Gericht. Dieser wird mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm, das sind die entrückten Gläubigen, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Und diese Schlacht wird dann auch beschrieben in Offenbarung 19, 11 bis 21. Also, diese Ebene Israel ist von gewaltiger heilsgeschichtlicher Bedeutung. Ich lese nun weiter in Hosea 1, Vers 6. Und sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Da sprach er zu ihm, nenne ihren Namen Loruchamah. Die Fußnote erklärt, die nicht Erbarmen erlangt hat. Lo ist die Verneinung, ja? Das heißt nein oder nicht. Ruchamah heißt die Erbarmen bekommt, die Erbarmen erlangt. Loruchamah. Die nicht Erbarmen erlangt hat. Denn ich fahre nicht mehr fort, mich über das Haus Israels zu erbarmen, dass ich ihnen vergebend vergebe. Das heißt, dass ich ihnen irgendwie vergebe. Wieder ein prophetisches Kind. Diesmal ein Mädchen. Loruchamah soll ausdrücken, Gott macht nun wirklich ein Ende mit Israel, mit dem Nordreich, und sie soll nicht damit rechnen, dass es da schnell wieder eine Wiederherstellung gibt. Es ist Schluss. Und so sind die 10 Stämme im Jahr 722 in dieser Zeit in Phasen deportiert worden nach Assyrien. Und diese Stämme haben sich dann ausgebreitet. In der weiteren Geschichte verliert man den weiteren Verlauf dieser Völker. Die haben also ihre Identität eingebüßt. Es gibt heute verschiedene Völker, die behaupten, sie seien Nachkommen von den 10 Stämmen, aber man genießt das mit großer Vorsicht in Israel, weil das sind ja alles mündliche Überlieferungen. Und wenn man da einmal Ja sagt, dann kommen aber Millionen nach Israel, die wollen alle dort wohnen. Kann ich verstehen, aber eben, das wäre ein Problem. Das zu den 10 Stämmen. Wir sehen also, der Sohn Israel und Loruchama, die Tochter, haben prophetische Bedeutung im Blick auf das Schicksal des Nordreiches. Nun kommt Kapitel 1, Vers 7. Doch des Hauses Judas werde ich mich erbarmen, so dass ich sie retten werde durch den Herrn, ihren Gott. Und nicht werde ich sie retten durch Bogen und durch Schwert und durch Krieg und durch Pferde und durch Reiter. Und sie entwöhnte die Loruchama. Sie entwöhnte die Loruchama. Da wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Also, Gott sagt, das Nordreich bekommt keine Gnade, aber Kapitel 1, Vers 7 macht deutlich, das Südreich, das bekommt Erbarmen. Gott wird das Südreich retten. Und das ist nun die Erklärung, warum das Südreich, das ja auch deportiert wurde, in den Jahren 605 bis 582 haben die Babylonier unter Nebukadnezar das Südreich zerstört und die Juden in die Gefangenschaft nach Babylonien, in den heutigen Irak, weggeführt. Aber nach 70 Jahren Herrschaft, Weltherrschaft Babels, nämlich von 609, das war ja der Moment, wo das Reich Assyrien endgültig gefallen war, bis 539, das sind 70 Jahre. Im Jahr 539 haben die Perser das Babylonische Reich erobert und dann war es fertig mit der babylonischen Gefangenschaft. Die Perser haben dann den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr dürft wieder zurückkehren ins Land der Väter. Exakt 70 Jahre, wie das Jeremia Kapitel 25 und 29 vorausgesagt hatte. Und so hat das Haus Juda Erbarmen erlangt. Sie durften wieder zurückkehren. Sie erfuhren Rettung. Man kann sich fragen, warum haben die eine Ausnahme bekommen? Ja gut, da könnte man sagen, ja, da ging es eben besser. Die haben ja viele Reformationen erlebt unter Josia, Joas, Hiskia und so weiter. Aber man muss doch sagen, in Jeremia 7 sagt der Prophet, dass das Südreich schließlich sich noch mehr verderbt hat als das Nordreich. Die waren noch schlimmer. Und trotzdem durften sie aus reiner Gnade wieder zurückkehren. Aber es hat einen ganz besonderen Grund. Vater Jakob hatte ja schon lange, lange, über 1000 Jahre zuvor prophezeit, dass der Messias, der verheißene Erlöser, wird aus Juda kommen. 1. Mose 49, Vers 10. Er spricht hier prophetisch über Juda. Siehe Vers 8. In Vers 10 heißt es, nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis das Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorchen. Das Königreich Juda ging zwar unter durch den babylonischen Krieg, aber sie wurden deportiert nach Babylon und blieben trotzdem eine gewisse nationale Einheit. Sie hatten ihre eigenen Ältesten über das Volk gesetzt. Zum Beispiel Hesekiel 8, Vers 1, kann man nachlesen. Und dann durften sie eben wieder zurückkehren, hatten wieder einen eigenen Staat, halbautonomen Staat. Das Zepter, der Herrscherstab, sollte nicht von Juda weichen. Das kann man bei den assyrischen, bei den 10 Stämmen, die nach Assyrien gingen, kann man das nicht sagen. Dort ging die nationale Verwaltung bald völlig verloren. Aber bei Juda soll das nicht sein, das Zepter, der Herrscherstab soll nicht weichen, bis das Schilo kommt. Schilo bedeutet auf Deutsch der Friedeschaffende, der Ruhebringende. Das ist der Messias. Und ihm werden die Völker gehorchen. Das heißt, Heiden werden sich ihm dann anschließen. Und tatsächlich ist ja der Herr Jesus dann im ersten Jahrhundert, in der Zeit des ersten Jahrhunderts aufgetreten in Israel, in Juda. Und erst im Jahr 70 ging dann das Staatswesen und in den folgenden Jahren ging das Staatswesen der Juden vollkommen unter. Da war der Stab, der Herrscherstab und das Zepter dann völlig gewichen. Und so musste der Messias also noch vor dem Jahr 70 kommen. Und eben, Gott hat sich Judas erbarmt, damit der Messias ihnen begegnen könnte. Ja gut, der Messias hätte ja auch im Irak auftreten können, in Babylon. Nein, das ging auch nicht, denn der Prophet Micha hatte ja schon längst im 8. Jahrhundert vor Christus gesagt, er wird geboren in Bethlehem. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu kleinem unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also, das Reich Juda, der Stamm Juda und Benjamin, sollte zurückkehren ins Land der Väter, aus reiner Gnade Gottes, um dem Messias zu begegnen, der dann eben zum Segen werden sollte für die Völker. Und seither haben sich Millionen von Menschen in allen 5 Kontinenten haben sich dem Messias Jesus Christus geöffnet und die frohe Botschaft angenommen. Also wir sehen die heilsgeschichtliche Tragweite dieser Hosea-Verse. Und wir sind erst immer noch an Kapitel 1, ja? Wir haben noch 13 Kapitel vor uns. Ja, jetzt haben wir 2 prophetische Kinder betrachtet. Und nun kommt noch ein drittes in Vers 8. Da wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach er, nenne seinen Namen Lo-Ammi. Am heißt auf Hebräisch Volk. Das I angehängt bedeutet mein. Ami heißt mein Volk. Lo-Ammi heißt nicht mein Volk. Lo-Ruchama, nicht Begnadigte. Nenne seinen Namen Lo-Ammi, denn ihr seid Lo-Ammi. Ja, ich habe das übersetzt mit, nenne seinen Namen Lo-Ammi, denn ihr seid nicht mein Volk. Aber im Hebräischen ist es, nenne sie Lo-Ammi, denn sie sind Lo-Ammi. Und ich bin nicht euer. Hier wird nun nicht eingeschränkt, dass diese Aussage sich nur auf das Nordreich beschränkt, ja? Wie bei Israel und Lo-Ruchama. Hier wird das allgemein gesagt, dieser göttliche Ausspruch bezieht sich sowohl auf das Nordreich als auch auf das Südreich. Und da haben wir noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die uns hilft, Israel heute biblisch richtig einzuordnen. Also, Gott hat gesagt, nun kündige ich auf. Ich habe euch als mein Volk angenommen beim Sinai, aber ihr habt alles durch Ehebruch zerstört. Nun anerkenne ich euch nicht mehr als mein Volk. Wie gesagt, dass die Leute aus dem Südreich, die Juden, kamen zurück nach der babylonischen Gefangenschaft. Sie haben den Tempel wieder gebaut, das Buch Esra. Die Stadt wieder aufgebaut, das Buch Nehemia. Aber Israel war Lo-Ammi. Das jüdische Volk war Lo-Ammi, auch dann im Land. Obwohl sie immer noch das Zeugnis Gottes trugen. Und das hat sich an verschiedenen Dingen deutlich gemacht. Sie haben zuerst Esra 3 den Altar gebaut, auf den Tempelplatz. Und dann geschah etwas nicht, was eigentlich hätte geschehen müssen. Nicht wahr? Als Mose den Brandopferaltar der Stiftshütte errichtet hatte, alles war bereit, wurde ein Opfer aufgelegt und ein Blitz vom Himmel hat das Opfer verzehrt, in Brand gesetzt und dieses Feuer wurde dann ständig auf dem Brandopferaltar erhalten, als ein ewig brennendes Feuer. Das wird auch so betont in 3. Mose 6, dass das Feuer auf dem Brandopferaltar erhalten bleiben muss. Und alle Opfer in der Stiftshütte brannten immer durch dieses Feuer Gottes. Oder wie die Rabbiner sagten, Esh Elohim, Feuer Gottes, war da. Später hat Salomo den ersten Tempel in Jerusalem gebaut. Die Periode der Stiftshütte war fertig, jetzt kam die Periode des ersten Tempels. Und dann, als alles fertig war, hat ein Opfer aufgelegt und, 1. König 8, es kam Feuer vom Himmel, ein Blitz, und hat das Opfer verzehrt. Und dieses Feuer wurde dann erhalten auf dem Brandopferaltar durch all die Jahrhunderte hindurch bis zur Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar. Nun, als die Juden zurückkamen in Esra 3, haben sie Opfer geopfert, aber sie haben das selber angezündet. Es war kein Feuer Gottes mehr. Darüber wird auch im Talmud gesprochen, oder überhaupt in der rabbinischen Literatur, kein Esh Elohim, kein Feuer von Gott. Zweitens, die Wolken und Feuersäule, die Gottes Gegenwart im Alten Testament anzeigte als die Herrlichkeit des Herrn, die ruhte über der Stiftshütte. Die ganzen Jahrhunderte hindurch. Ab 2. Mose 40. Und weiter, wenn man die Einweihungsgeschichte des Salomo-Tempels liest, 1. Könige 8, da kam diese Feuerrauch und Feuersäule wieder. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Und man konnte nachts immer über dem Salomo-Tempel in Jerusalem dieses Feuer sehen. Über dem Tempel. Gewaltig, eindrücklich. Gottes Gegenwart. Aber als die Juden im Buch Esra den Tempel wieder aufbauten, da hatten sie die Schechina nicht mehr. Sie kam nie mehr zurück. Hesekiel 8 bis 11 beschreibt, wie die Schechina weggegangen ist, in Phasen vom Tempel, den Vorhof, dann ins Osttor, da wo heute das Goldene Tor ist, das Verschlossene. Und dann ging die Schechina hinüber auf den Ölberg, Hesekiel 11. Und dann kam sie nie mehr zurück zum Tempel. Sie ist also nie zurückgekommen zum zweiten Tempel. Das war eine Demütigung. Man hat darum im Frauenvorhof, im zweiten Tempel, hat man 26,5 Meter hohe Leuchter aufgestellt, die je 4 Lampen hatten, gewaltigen Ölgefäßen, 9,25 Liter Öl, als Docht, abgenutzte Priestergewänder. Und das hat man entzündet am Laubhüttenfest nachts. Das war eine Erinnerung eben an die Feuersäule, die bei der Einweihung des Salomo-Tempels genau am Laubhüttenfest nach Jerusalem kam. Aber sie war nicht mehr da. Warum? Ja, schauen wir noch etwas an, was fehlte. In der Stiftshütte war ja die Bundeslade. 2. Mose 25 wird sie beschrieben. Im Allerheiligsten. Da drin waren die Tafeln des Gesetzes, die eigentlich den Bund, den Ehebund Gottes mit Israel symbolisierten. Und später wurde die Bundeslade dann auch zum Salomo-Tempel geführt, ins Allerheiligste getan. Und sie symbolisierte, Gott ist verheiratet mit Israel. Er hat diesen Bund vom Sinai geschlossen. Aber als die Juden zurückkehrten aus Babylon, den zweiten Tempel bauten, da brachten sie keine Bundeslade mehr ins Allerheiligste. Das Allerheiligste war ein leerer Raum. Das Zeichen des Bundes war nicht mehr da. Das Zeichen, das deutlich machte, ihr seid Ami, mein Volk, war nicht mehr da. Im Talmud wird an einer besonders wichtigen Stelle erklärt, dass die Bundeslade schon zu Josias Zeiten in den Tempelberg gebracht worden sei, in die Kammer, die Salomo errichtet hatte für Zeiten der Gefahr. Und es scheint, dass man eben die Bundeslade nicht mehr heraufgeholt hat. Man war ja ständig unter Fremdherrschaft, zuerst unter den Persern, dann unter den Griechen und nach kurzer Autonomie dann unter den Römern. Und so war das immer gefährlich, dass die Bundeslade hätte gestohlen werden können, wie damals durch die Philister im ersten Buch Samuel. Und so kam jedenfalls, was auch die Gründe sein mögen, die Bundeslade kam nie mehr ins Allerheiligste. Das Allerheiligste war ein leerer Raum. Und das demonstrierte so richtig, Israel ist Lo Ami, nicht mein Volk. Ja, aber das hatte auch seine guten Gründe gehabt, nämlich im Jahr 63 vor Christus, als die Römer in Jerusalem einmarschierten, um die Macht zu übernehmen, da ist dieser schlimme Feldherr Pompeius ins Allerheiligste hineingegangen. Man hat ihn angefleht, diesen Frevel nicht zu begehen. Aber dieser gottlose Pompeius ging ins Allerheiligste hinein. Er wollte einmal den Gott Israel sehen, weil die Heiden behaupteten, sie würden einen Gott mit Eselskopf anbeten. Aber im Gegensatz zu den Heiden würden sie ihren Gott nie zeigen. Die Heiden stellen ihre Götter an allen Straßenecken auf. Und zu Hause, auf dem Hausaltar und so weiter. Israel nicht. Und er wollte ja den Gott Israel sehen und er sah einen leeren Raum. Und das schreibt ein heidnischer Geschichtsschreiber, ein römischer Geschichtsschreiber. Und er sagt, wie er beeindruckt war von der Schlichtheit dieses Raums. Ja, das konnte ihm klar werden. Der Gott Israels ist nicht wie die Götter der Heiden so auf ein paar Quadratmeter einzuschließen. Ja, die Götter der Heiden, die kann man sogar in kleinen Haustempelchen kann man die unterbringen. Aber nicht so der Gott Israels, er ist der Allgegenwärtige. Und man kann ihn nicht durch ein Bild darstellen. Und übrigens, das hat man nochmals gesehen, als Jerusalem zerstört wurde im Jahr 70, sind die Römer auch wieder eingedrungen ins Allerheiligste. Es war ein leerer Raum. Aber das Zeichen des Bundes war nicht da. Ihr seid, nenne seinen Namen Lo Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht euer. Und so ist Israel Lo Ami bis heute. Aber nun müssen wir das Neue Testament aufschlagen. Im ersten Petrusbrief, da schreibt der Apostel der führende Apostel für die Juden, nicht wahr? Die 12 Apostel waren ja von dem Herrn Jesus eingesetzt, ganz speziell im Blick auf Israel. Darum 12 Apostel entsprechen den 12 Stämmen Israels. Während der Apostel Paulus von Gott eingesetzt wurde als Apostel für die nichtjüdischen Heidenvölker. Das sieht man zum Beispiel sehr schön in Galater 2 dargestellt. Petrus für die Beschneidung und Paulus für die Heiden, für die Unbeschnittenen. Also Petrus tat seinen Dienst ganz speziell für die jüdischen Gläubigen. Und so schreibt er auch in 1. Petrus 1,1, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Diaspora, zu Deutsch Zerstreuung, von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Der Ausdruck Zerstreuung, Diaspora, ist der Fachausdruck für Juden, die im Ausland leben. Er hat also die jüdischen Christen angeschrieben in verschiedensten Provinzen der heutigen Türkei. Und jetzt müssen wir schauen, was er diesen Juden sagt. 1. Petrus 2, Vers 6. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk waret, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Also, Petrus wendet hier Hosea, spielt hier auf Hosea 1 an und sagt diesen israelitischen Gläubigen, ihr wart einst nicht ein Volk. Wenn wir es zurück übersetzen, ist das Lo Ami. Jetzt seid ihr ein Volk Gottes. Am Elohim. Oder Am El. Die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen hattet. Das wäre, ihr wart Lo Ruchama. Aber jetzt habt ihr Barmherzigkeit empfangen. Das heißt, ihr seid jetzt Ruchama. Also, dadurch, dass Zehntausende von Juden den Messias erkannten, Buße getan haben über ihre Schuld, Vergebung Gottes bekommen haben, wurden sie nun wieder Gottes anerkanntes Volk. Aber Gottes himmlisches Volk, denn diese bekehrten Juden nach dem Kommen des Herrn Jesus und nach Pfingsten, die wurden Teil der Gemeinde. Die Gemeinde als Gottes himmlisches Volk. Und zwar wurden sie zusammengefügt mit all denen, die aus den Heidenvölkern sich auch zu Christus bekehrt haben. Und darum schreibt dann auch der Apostel Paulus, dass nun diese Einheit etwas ganz Neues ist. Galater 3, Vers 28, da sagt er, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Also dieses neue Volk Gottes, bestehend aus bekehrten Juden und bekehrten Heiden, die sind nun eine ganz neue Einheit. Und die anerkennt Gott heute als Ami, mein Volk. Also wir sehen, in Hosea wurde bereits dieses göttliche Urteil ausgesprochen, ihr seid nicht mein Volk. Trotzdem durfte Juda nochmals zurückkehren ins Land, um dem Messias zu begegnen. Aber die Masse hat den Messias nicht erkannt, ihn verworfen, und so wurde das jüdische Volk von dort an unter alle Völker zerstreut. Aber die Zehntausenden von Juden, die sich bekehrt haben, die wurden Volk Gottes, und zwar Teil der Gemeinde des himmlischen Volkes Gottes. Ich habe gesagt, Zehntausende von Juden. Da muss ich vielleicht noch begründen, woher ich das habe. In Apostelgeschichte 21 sagt Jakobus zu Paulus, als er nach Jerusalem kam. Apostelgeschichte 21, Vers 20. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm, du siehst, Bruder, wie viele Zehntausende der Juden es gibt, welche glauben. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Im Grundtext steht hier Myriaden der Juden. Eine Myriade im Griechischen ist 10.000. Also wie viele Myriaden von Juden es gibt, die glauben. Das waren also doch Zehntausende, die damals zur Bekehrung kamen. An Pfingsten waren es 3.000, etwas später waren es bereits 5.000 Männer, ohne die Frauen, und schließlich Zehntausende. Sie sind zusammen mit den bekehrten Nichtjuden heute Gottes Volk. Aber das ist noch nicht das Ende von Hosea. Und viele Leute hören da auf und sagen, Israel ist auf die Seite gestellt, Israel hat als Nation keine Hoffnung mehr, die Gemeinde hat alles geerbt. Was hat die Gemeinde geerbt? Ja, den Segen. Und was ist mit dem Fluch? Ja, den hat Israel behalten. Ja, so wird argumentiert. Ist völlig unlogisch, denn das Alte Testament spricht über Fluch und Segen, das Israel betreffen soll. Aber sie haben das nun gespalten, der Fluch, den kann Israel behalten und der Segen, das ist jetzt die Gemeinde. Und sie sagen, viele sagen, Israel kann nur Segen erlangen, insofern es zur Gemeinde hinzukommt. Aber wir wissen ja aus dem Neuen Testament, dass die Gemeinde befristet ist in ihrer Aufgabe hier auf Erden. Es hat begonnen am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2, im Jahr 32 nach Christus, Und es wird enden am Tag der Entrückung, wenn der Herr Jesus kommt, um die Gemeinde, alle wahren Gläubigen, also den Juden und den Heiden, heimzuführen ins Haus des Vaters. Und dann wird Israel wieder seinen besonderen Platz bekommen. Das wird uns deutlich gemacht in Offenbarung 6 und folgende. Da kommen die Endzeitgerichte und bereits in Offenbarung 7 haben wir dann die Vorhut, die Erstlinge aus Israel, versiegelte aus allen 12 Stämmen Israels. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Und da gehen wir nun zu Kapitel 2, Vers 1. Und die Zahl der Söhne Israels wird sein wie der Sand des Meeres, der nicht gemessen und nicht gezählt wird. Und es wird geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt worden ist, nicht mein Volk seid ihr, hebräisch Lo Ami seid ihr, wird zu ihnen gesagt werden, ihr seid Söhne des lebendigen Gottes. Fußnote hebräisch, Bnei El Chai, Söhne Gottes Lebendigen. Und versammeln werden sich die Kinder Judas und die Kinder Israels zugleich. Und sie werden sich ein Haupt setzen und aus dem Land hinaufziehen. Denn groß ist der Tag Israels. Sagt zu euren Brüdern, mein Volk, und zu euren Schwestern, die Erbarmen erlangt hat. Nun wählen wir hier die endzeitliche Umkehr. Gott wird eine Wende herbeiführen. Ganz wichtig, also 1b. Es haben Übersetzungen, dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden, Söhne des lebendigen Gottes. Ich habe übersetzt, und es wird geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt worden ist. Bimkom heißt auf Hebräisch an der Stelle oder eben anstatt. Also anstatt ist besser. Also früher galt Lo Ami, aber nicht für immer. Die Wende kommt, anstatt dass gesagt wurde, in Hosea 1, Lo Ami wird gesagt werden, Bnei El Chai, Söhne des lebendigen Gottes. Das heißt also, in der Endzeit wird es zu einer Wende kommen, und zwar für alle 12 Stämme. Die Kinder Judas, das Südreich, die Kinder Israels, das Nordreich, sie werden sich ein Haupt setzen. Wer wird dieses eine Haupt sein? Das ist der Herr Jesus Christus, der Messias. In der Endzeit wird Israel den Messias erkennen und Gott wird das 12-stämmige Volk wiederherstellen. Es ist so, dass unter denen, die wir heute Juden nennen, da gibt es Blut aus allen Stämmen Israels. Es war nämlich so, als das Nordreich noch bestand, gab es viele Überläufer aus dem Norden nach Süden. Man kann das nachlesen, 2. Chroniker 15 unter Asa, dann 2. Chroniker 30, 31 unter Hiskia. Da werden verschiedene Stämme erwähnt, wie Leute kamen und überliefen nach Süden. Und das hat dazu geführt, dass zur Zeit des Herrn Jesus Christus effektiv Leute aus allen 12 Stämmen im Land waren. Jetzt versteht man, warum Lukas 2 spricht über die Prophetin Hanna im Tempel, die auf den Messias wartete. Sie war aus dem Stamm Aser, das Nordreich. Und Paulus sagt in seiner Rede vor König Agrippa in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient, also bringt Gottesdienst im Tempel, Gott Tag und Nacht. Unser 12-stämmiges Volk. Und Jakobus schreibt seinen wunderbaren Brief an die 12 Stämme, die in der Diaspora sind, seinen Gruß. Ja, das macht das deutlich, dass da alle 12 Stämme vertreten waren. Nun kann man also sagen, unter den Juden, die zurückgekehrt sind heute, diese Millionen seit 1882 ins Land der Väter aus allen 5 Kontinenten, da gibt es Blut aus allen 12 Stämmen. Und trotzdem, man kann das nachlesen in Jesaja 11, wird Gott eine ganz spezielle Sammlung auch von denen, die in der assyrischen Zerstreuung weggeführt wurden, in der Endzeit herbeiführen. Dass die noch kommen werden. Interessant, die schwarzen Falascha aus Äthiopien, die bringen sich in Verbindung mit dem Stamm Dan. Das war ja auch ein Nordreich-Stamm. Es gibt auch Leute, die eingewandert sind aus Indien, von einer Ethnie, von einem Völklein, das sich traditionell als Manasse bezeichnet. Also, da wird in der Zukunft noch mehr geschehen, und das kann sogar bis über die Wiederkunft Christi hinausgehen, dass am Anfang des tausendjährigen Reiches der Herr offenbar machen wird, wer zu den 10 Stämmen gehört, und wird sie ins Land zurückführen. Man lese also gut Jesaja 11, wo darüber gesprochen wird, wie Gott sammeln wird, Jesaja 11, ab Vers 11, sowohl aus Juda als auch aus den 10 Stämmen. Und sie werden gemeinsam den Messias als Haupt über sich setzen. Und dann heißt es, groß ist der Tag von Israel. Dazu mehr in einer halben Stunde. Wir haben vor der Pause uns mit Hosea 2,2 beschäftigt. Die Umkehr Israels in der Endzeit. Sie werden sich ein Haupt setzen. Das ist ganz parallel zu Hesekiel 37. Da wird die endzeitliche Wiederherstellung Israels prophezeit. In den Versen 15 und folgende wird gezeigt, wie in der Endzeit wieder das 12-stämmige Volk zusammengestellt sein wird. In Vers 22 heißt es, Hesekiel 37, 22, und ich werde sie zu einer Nation machen im Lande auf den Bergen Israels. Und sie werden allesamt einen König zum König haben. Und sie sollen nicht mehr zu zwei Nationen werden und sollen sich fortan nicht mehr in zwei Königreiche teilen. Und ich werde sie nicht mehr verunreinigen, und sie werden sich nicht mehr verunreinigen durch ihre Götzen und durch ihre Scheusale und durch alle ihre Übertretungen. Und ich werde sie retten aus allen ihren Wohnsitzen, in welchen sie gesündigt haben, und werde sie reinigen, und sie werden mein Volk, und ich werde ihr Gott sein. Und mein Knecht David wird König über sie sein. Und sie werden allesamt einen Hirten haben, und sie werden in meinen Rechten wandeln und meine Satzungen bewahren und sie tun. Und dann sagt Gott, er werde sein Heiligtum in ihre Mitte setzen. Vers 26. Schon im Judentum hat man verstanden, dass dieser Knecht David der König sein wird. Das ist der König Messias. Der große Sohn Davids wird hier so bezeichnet. Dieses eine Haupt. Übrigens zeigt Hesekiel dann ab Kapitel 40, wie dieses Heiligtum sein wird, das Gott nach Hesekiel 37, 26 in ihre Mitte setzen wird. Und dort wird dann gezeigt in Kapitel 43, wie die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, dann wieder zurückkehren wird, und zwar von Osten her durch das Osttor in den Tempel. Da wird die Schechina im dritten Tempel wieder sichtbar deutlich machen, Israel ist nun wieder Ami, mein Volk. Das hat große Bedeutung für die Sicht auf Israel heute. Wir sehen also, wie Gott sein prophetisches Wort wahr macht. Und nach Hesekiel 36, Vers 24, sein Volk zurückführt aus allen Kontinenten ins Land der Väter. Aber Hesekiel 36 macht dort weiter deutlich, er bringt sie zurück in unreinem Zustand. Und so ist Israel heute zu 80% ein gottloses Volk. Agnostiker, die sagen, man kann nichts wissen über Gott und über göttliche Offenbarung. Aber Gott hat sie zurückgeführt Nur 20% bezeichnen sich als orthodox. Aber in der Zukunft wird es zu einer Umkehr kommen durch diese größten Nöte der großen Drangsal 3,5 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Und zwar so, dass es in Sacharja 13, Vers 8 heißt, und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr, 2 Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden, aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und werde sie läutern, wie man das Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk, Ami. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott, Elohai, mein Gott. Sehen wir, wie die Propheten sich wunderbar gegenseitig ergänzen. Aber diese Umkehr wird natürlich erst stattfinden nach der Entrückung der Gemeinde. Die Gemeinde ist heute das irdische Volk, das himmlische Volk Gottes, das den Auftrag des Zeugnisses hat auf Erden. Aber mit der Entrückung wird das ein Ende nehmen. Und Gott hat bereits ab 1882 sein Volk zurückgeführt und führt es noch zurück aus allen 5 Kontinenten ins Land, um es dann nach der Entrückung durch diese Nöte hindurch zu reinigen. Und dann wird Israel wieder Ami, mein Volk, werden. Und so muss man also Israel heute sehen. Es ist zwar Gottes auserwähltes Volk, das Gott zurückführt in seiner Vorsehung, aber es ist noch nicht Ami. Wir dürfen es nicht so behandeln, wie wenn die Nation schon bekehrt wäre heute. Und es wird sich sowieso nur 1/3 bekehren. 2/3 werden im Gericht umkommen, der großen Drangsal. Also wir müssen diesen biblischen Blick haben. Es ist Gottes auserwähltes Volk, aber noch nicht öffentlich anerkannt als Ami, als Zeugnisträger. Das ist immer noch die Gemeinde. Und wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen der Gemeinde, also dem himmlischen Volk Gottes, bis zur Entrückung da. Und dann wird Gott den Überrest aus Israel erwecken und der bekommt dann das Zeugnis Ami, ihr seid mein Volk, oder Benei Elchai, Söhne des lebendigen Gottes. Wir fahren weiter in Hosea 2, Vers 4. Und wird Israel aufgerufen, sich Gedanken zu machen über ihre Vergangenheit, wie sie eben Ehebruch getrieben haben. Nun wird also eine Frau beschrieben, das ist nun nicht die Frau von Hosea, sondern es handelt sich hier um das ehebrecherische Israel, das eben durch Gomer symbolisiert wird. Rechtet mit eurer Mutter, rechtet, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, damit sie ihre Hurereien von ihrem Angesicht entferne und ihre Ehebrechereien zwischen ihrem Busen weg. Eure Mutter, das ist Israel. Israel wird hier gesehen als Mutter von denen, die von dem alten Israel, mit dem Gott eben den Bund, den Ehebund geschlossen hat, abstammen. Ich lese weiter, Vers 5, damit ich sie nicht nackt ausziehe und sie hinstelle wie am Tag ihres Geborenwerdens. Und ich sie mache wie die Wüste, und ich sie zurichte wie ein Trockenland, und sie sterben lasse vor Durst. Und ihrer Söhne werde ich mich nicht erbarmen, denn Söhne von Hurereien sind sie. Denn gehurt hat ihre Mutter, Schande getrieben hat ihre Gebärerin. Denn sie sagte, ich will gehen hinter meinen Freiern her. Im Hebräischen, habe ich in der Fußnote erklärt, heißt es ganz wörtlich, hinter denen her, die Liebe mit mir machen. Das ist die Piel-Form von Ahav, lieben, und ist eigentlich dieses schäbige Wort, das so im schäbigen Sinn ja seit den 60er Jahren besonders verwendet wurde, in dem Motto Make Love, Not War. das war die Vietnamkriegszeit, macht Liebe nicht Krieg, ja, als ob das Gegenteil wäre. Aber dieser hässliche Ausdruck wird hier benutzt. Den Gebern meines Brotes und meines Wassers, meiner Wolle und meines Flachses, meines Öles und meines Getränks. Also das Nordreich hat eben auch Zuflucht gesucht bei ausländischen Nationen. Und die werden hier eben beschrieben, diese götzendienerischen Nationen, als quasi die Buhlen Israels. Anstatt bei Gott Zuflucht zu suchen, hat Israel eben bei Götzendienern Zuflucht gesucht. Darum siehe, Vers 8, ich verzäune deinen Weg mit Dornen und maure ihre Mauer, sodass sie ihre Pfade nicht finden kann. Und sie wird ihren Freiern nachjagen, wird sie aber nicht erreichen. Und sie wird sie suchen, aber nicht finden. Da wird sie sagen, ich will doch zu meinem ersten Mann zurückkehren. Denn damals ging es mir besser als jetzt. Gott sagt, er will also Israel züchtigen, damit sie merken, dass all der Götzendienst, dass all diese Untreue Israel gar nichts gebracht hat. Dass sie merken, wie schön war es damals, als Israel noch eine wirkliche Beziehung zu Gott hatte. Sie hat ja aber nicht erkannt, dass ich ihr gab, den Korn, den Most und das Öl, und dass ich ihr mehrte Silber und Gold, das sie für den Baal vertan haben. Also, wenn Israel sagen konnte, wir haben doch Zeiten erlebt von Aufschwung, wirtschaftlichem Aufschwung und Luxus, ja, besonders in der Zeit von Jerobeam dem Zweiten, zu dessen Zeit Hosea prophezeite, gab es plötzlich einen massiven Aufschwung. Man kann es nachlesen in 2. Könige, dass Gott sich über Israel erbarmte und einfach aus reiner Gnade nochmals einen Aufschwung gab. Aber das haben sie benutzt, um im Luxus zu schwelgen. Das geißelt der Prophet Amos in Kapitel 6. Man kann eine Parallele ziehen zu unserer Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da war man froh, wenn man Brot und Wasser hatte. Und vielleicht noch ein bisschen Butter. Und dann kam das Wirtschaftswunder, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, für den ganzen Westen. Aber es war nicht, weil Europa irgendwie christlicher und gottesfürchtiger wurde. Europa wurde immer gottloser. Und trotzdem dieser nie dagewesene Aufschwung, das hat eine ganz interessante Parallele zu Jerobeam dem Zweiten. Aus reiner Gnade hat Gott diesen Aufschwung gegeben, wirtschaftlich, damit er sie durch Güte zur Umkehr bringen würde. Aber sprechen wir mit Zeitgenossen, dann sagen sie, wieso soll ich mich bekehren? Mir geht's ja gut. Das ist doch gar nicht das Argument. Es geht nicht darum, dass man sich bekehrt, damit es einem besser geht. Natürlich darf man dann Gottes Hilfe im Leben erfahren und so weiter. Aber das ist nicht der Grund, warum man sich bekehren soll. Sondern bekehren muss man sich, weil Gott uns zur Umkehr aufruft. Und so müsste man vielmehr diesen Überfluss, den wir haben, in der Folgezeit des Zweiten Weltkrieges sehen. Es ist Gott, der das gegeben hat. Aber was haben wir damit gemacht? Genauso wie damals auch unsere Gesellschaft vertut es im Götzendienst, in der Verwirklichung des eigenen Ichs. Und das sieht man so manchmal bei diesen langen Kolonnen vor dem Mediamarkt. Ja? Das ist ein Ausschnitt aus der Gesellschaft. Die sind alle so 30, 40 Jahre alt, haben unwahrscheinlich viel Geld, tolle Autos, sind unverheiratet und genießen das Leben. Um gleich wieder das nächstbessere Elektronikgerät nach Hause zu führen. Vers 10. Sie hat ja aber nicht erkannt, dass ich ihr gab, den Korn, den Most und das Öl. Und dass ich ihr mehrte Silber und Gold, das sie für den Baal vertan haben. Hier gibt es ein Wortspiel. Das Wort Baal im Hebräischen bedeutet Herr und auch Ehemann. Das ist das normale Wort für Ehemann, auch heute noch im modernen Hebräischen. Baali, das ist mein Mann, mein Ehemann. Gleichzeitig sagt jede jüdische Frau damit, er ist mein Herr. Ja, also das Haupt wird da noch anerkannt. Aber schauen wir, Israel wird hier gesehen als Frau Gottes, die ihrem Mann untreu wurde und sich dem Baal angehängt hat. Und Baal heißt eben nicht nur Herr, sondern auch Ehemann. Dem Falschen. Vers 11. Darum werde ich wieder zurücknehmen mein Korn zu seiner Zeit und meinen Most zu seiner Frist und entreißen meine Wolle und meinen Flachs, die ihre Blöße bedecken sollten. Das wird mit Europa auch geschehen, wenn man die ersten Siegelgerichte sieht in Offenbarung 6, wird es schwere wirtschaftliche Rückschläge geben für den Westen. Das wird dann schließlich zur Diktatur des Endes führen. Aber Gott wird diesen Luxus wieder wegnehmen, weil es ja doch nicht zur Buße geführt hat. Ich lese weiter, Vers 12. Und nun werde ich enthüllen ihre Scham vor den Augen ihrer Freier. Und niemand wird sie retten aus meiner Hand. Und ich setze ein Ende all ihrer Freude, ihrem Fest, ihrem Neumond, ihrem Sabbat und all ihren bestimmten Feierzeiten. Und ich werde verwüsten ihren Weinstock und ihren Feigenbaum, von denen sie sagte, mein Lohn sind diese mir, den mir meine Freier gegeben haben. Aber ich werde diese zu einem Walde machen und die Tiere des Feldes sollen sie abfressen. Also die Natur soll völlig verwildern. Und ich werde an ihr die Tage der Baale heimsuchen, an denen sie ihnen geräuchert hat und dabei ihren Nasenring und ihren Schmuck angelegt hat. Nachgegangen ist hinter ihren Freiern her. Mich aber hatte sie vergessen. Das ist der Spruch des Herrn. Gott wird also diesen Götzendienst an Israel bestrafen, das Nord- und das Südreich. Hier haben wir Baal in der Mehrzahl. Ja? Vers 10 ist es noch Einzahl. Das erklärt sich so. Im Alten Testament wird an verschiedenen Stellen über die Baalim oder die Baale gesprochen. Ich habe in der Fußnote geschrieben, Fußnote 19, der Plural Baale, hebräisch Baalim, erklärt sich so. Regional wurden verschiedene Götter unter dem Namen Baal verehrt. Es gab den Baal Peor, es gab den Baal von dort, den Baal von wieder einer anderen Ortschaft. Und dann habe ich noch geschrieben, vergleiche die von Ort zu Ort verschiedenen Madonnen des einen Marienkultes. Es gibt die Madonna von da, die Madonna von da, die Madonna von da. Das ist im Prinzip alles die gleiche Göttin, die da verehrt wird, aber eben regional verschieden. Und regional sind jetzt auch verschiedene Dämonen, die sich hinter diesen Bildern verehren lassen. Vers 16. Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen. Und ich werde zu ihrem Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge geben. Und die Talebene Achor zu einer Tür der Hoffnung. Dass sie dort singen soll, wie in Tagen ihrer Jugend. Ja, wie am Tag ihres Hinaufziehens aus dem Land Ägypten. Und es wird geschehen an jenem Tag, Spruch des Herrn, da wirst du mich nennen, mein Mann. Und nicht mehr wirst du mich nennen, mein Baal. Also Gott sagt, es wird eine Zeit kommen, da werde ich Israel zu mir ziehen. Und werde die Beziehung erneuern. Und dann wird Israel wieder so sein wie damals in der Jugend, als sie aus Ägypten hinausgezogen waren. Die ganze Nation hat gesungen beim Durchzug durchs Rote Meer, 2. Mose 15, dass sie dort singen soll wie in den Tagen ihrer Jugend. Sie haben Gott wirklich erlebt und haben dann den Bund geschlossen, den Ehebund am Sinai. Und Gott sagt, es gibt in der Endzeit eine Erneuerung, dann wirst du mich nennen, mein Mann. Hier steht hebräisch Ishi. Ja, das ist noch ein anderer Ausdruck. Ish heißt Mann, Ishi, mein Mann. Und so gibt es also zwei Ausdrücke, Ishi, Baali. Aber Gott sagt, du wirst nicht mehr sagen Baali, mein Mann, weil dieses Wort immer erinnert an den Baalskult. und wie sie eben sogar den Baalskult mit dem Kult des wahren Gottes vermischt hatten. Dass der wahre Gott dann quasi mit Baal bezeichnet wurde. Da haben wir die totale Religionsvermischung. Ähnlich wie beim Auszug aus Ägypten dann das goldene Kalb. Und die Israeliten sagen in 2. Mose 33, das ist Jahwe, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Da wurde der Apis-Stier-Kult mit der Anbetung des wahren Gottes vermischt. Abscheulich. Das ist der tiefe Grund hier. Du wirst mich nennen Ishi, mein Mann. Und nicht mehr wirst du mich nennen mein Baal. Und ich werde die Namen der Baale aus ihrem Mund hinwegtun. Und man wird ihres Namens nicht mehr gedenken. Und ich werde für sie einen Bund schließen. An jenem Tag. Mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit den wimmelnden Tieren des Erdbodens. Und den Krieg und das Schwert und den Krieg und den Bogen und das Schwert und den Krieg werde ich zerbrechen und vertilgen aus dem Land. Und ich werde sie in Sicherheit wohnen lassen. Das geht nun aus auf das tausendjährige Friedensreich. Wenn der Herr Jesus kommen wird für Israel, für den Überrest, der überlebt, der sagen wird, Elohai, mein Gott, und Gott wird ihnen sagen, Ami. Und dann wird Israel endlich in Sicherheit wohnen. Was heute unmöglich ist. Jede Politik, die heute sagt, wir machen Politik, Friede und Sicherheit, bringt keine Sicherheit für Israel. So wie es heißt in 1. Thessalonicher 5 am Anfang, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann wird ein plötzliches Verderben über sie kommen. Das ist sehr ernst, wenn heute so viel über Friede und Sicherheit gesprochen wird. Es ist die Ruhe vor dem großen Sturm.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch Hosea.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogelibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.